Na, Bock auf die EM? Dann habt ihr definitiv auch Bock auf diese Folge hier. Wenn ihr sie hört, ist es nicht mehr lang bis zur Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Am 14. Juni eröffnet die DFB-Auswahl mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen Schottland das Turnier. Und auch Dortmund wird Teil dieser deutschen Europameisterschaft sein, also als EM-Stadt. Wenn das Turnier dann startet, dann gibt es erstmal kein deutsches Gruppenspiel in Dortmund, aber der Signal Iduna Park darf sich auf ein Achtel- und ein Halbfinale freuen. Und wenn die deutsche Nationalmannschaft Gruppensieger wird, steht jetzt schon fest, dass sie ihr Achtelfinale in Dortmund spielen darf. Wenn das nicht mal Anreiz genug ist, die Gruppe fehlerfrei zu überstehen. Außerdem spielen teilweise die ganz Großen während der Gruppenphase im Dortmunder Stadion. Also Italien, Frankreich, Portugal und natürlich die Türkei mit ihren Fans, die eine unfassbare Stimmung machen werden. Aber auch Albanien, Georgien und Polen. Also, das kann was werden. Ich kriege jetzt dann doch direkt Bock auf dieses internationale Turnier und nehme euch jetzt mit in die letzte Folge unseres Podcasts. Und ihr dürftet es schon erraten haben, sie dreht sich um Länderspiele in Dortmund. Los geht's! Herzlich willkommen! Das ist Gebaut für Fußball. 50 Jahre schönstes Stadion der Welt.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Signal Iduna. Das schönste Stadion der Welt hat Geburtstag. Wir sind stolz als langjähriger Partner des BVB und Namensgeber des Signal Iduna Park, Teil der 50-jährigen Stadiongeschichte zu sein. Signal Iduna ist dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.
Als Deutschland zum letzten Mal Europameister wird, bin ich gerade 9 Jahre alt. Es ist 1996, ihr wisst, wie der Text eigentlich weitergeht, und in England steht die erste richtige EM an. Die erste richtige in Anführungszeichen, ja, denn zu dieser Europameisterschaft sind zum ersten Mal 16 teilnehmende Länder qualifiziert. Es gibt also auch das erste Mal ein richtiges Turnier zu spielen. Und die Top-Teams, die Namen habt ihr teilweise gerade schon gehört, sie sind alle dabei. Frankreich, Spanien, England, selbstverständlich Italien, die Niederlande und natürlich auch Deutschland. Eine EM mit ganz viel Prestige, die jeder gewinnen möchte. Auch für mich persönlich ist es die erste richtige EM, denn bei der EM 1992 bin ich mit 5 Jahren noch zu klein, um zu verstehen, was da abgeht. Diesmal ist das anders. Die DFB-Auswahl gehört dabei allerdings nicht zum engen Favoritenkreis. Der Mannschaft fehlt dieser eine Topstar, der Unterschiedsspieler, der enge Begegnungen im Zweifel auch alleine entscheiden kann. Doch das ist noch nicht mal das einzige Problem der Nationalmannschaft. Im Laufe des Turniers häufen sich im Team von Bertie Vogts die Personalprobleme. 7 Spieler fallen insgesamt von Spiel zu Spiel aus. Klinsmann, Basler, Kohler, Bobic und. DFB-Pressesprecher Wolfgang Niersbach erklärt sogar, dass man mittlerweile auch mit den Ersatztorhütern Olli Kahn und Olli Reck als mögliche Einwechselspieler plane. Dazu kommt es aber nicht. Am Ende kämpft sich die Nationalmannschaft trotz aller Probleme bis ins Finale gegen Tschechien vor, das Oliver Bierhoff per Golden Goal entscheidet. Deutschland ist Europameister und ich endgültig Fußballfan. Und Fußball-Deutschland wird so attraktiv wie nie. Die Bundesliga ist zu diesem Zeitpunkt sogar beliebter als die englische Premier League. Ich persönlich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn sich das in diesem Sommer noch einmal wiederholt. Aber diese Folge soll ja kein Best-of der deutschen Nationalmannschaft werden. Nein, wir wollen verstehen, wie es sich anfühlt, ein Länderspiel im Dortmunder Stadion zu absolvieren. Und um das zu verstehen, um das vielleicht sogar fühlen zu können, habe ich mich mit ein paar Menschen getroffen. Mit ganz besonderen, unter anderem mit einem, der ja schon fast in all unseren Folgen zu hören ist, Marco Reus. Ich habe recherchiert und es kann sein, dass ich irgendwas übersehen habe, aber ich glaube, ich habe nur ein Länderspiel von dir
gegen
gefunden.
Schottland, ne?
Kann gegen sein? Schottland, ja. Am 7. September 2014, das du in Dortmund gemacht hast. Ist es richtig, ne?
Aber ich bin ja auch noch verletzt raus, ne? Kann das sein?
Ja.
Da bin ich auch noch verletzt raus. Ja, wir also spielen ja auch nicht so häufig hier, muss ich sagen.
Das also, ist das, mir dann auch aufgefallen.
Das verstehe also, ich halt auch gar nicht, muss ich sagen, weil
bietet sich ja
ist halt die Frage, ob du die 80 hier voll kriegst, Länderspiel. Aber mich wundert es halt trotzdem, dass es schon wenig Länderspiele hier gibt. Also ein pro Jahr würde ich noch nicht mal sagen. Ne?
Also man merkt Marco schnell an, er würde die Nationalmannschaft gerne häufiger in Dortmund sehen. Ihr hört aber sicherlich auch, dass Marco nicht nur positive Erinnerungen an sein Heimspiel mit der Nationalmannschaft hat. Gegen Schottland reißt er sich ein Teil des Außenbands, eine seiner schwereren Verletzungen in einer für ihn ja ohnehin undankbaren Zeit. Trotzdem ist er von der Länderspielatmosphäre im Dortmunder Stadion hellauf begeistert, auch im Nachhinein noch.
Aber ist auch geil, muss ich sagen. Also ist eine andere Flair einfach, mit der Nationalmannschaft hier zu spielen, weil du natürlich keine reinen Dortmund-Fans hier hast. Aber auch schön, muss ich sagen. So ist alles schön weiß, ne? Also Nationalmannschaft halt mäßig. Hat auch was, muss ich sagen. Finde ich auch schön.
Wer in diesem Podcast auch immer mal wieder zu Gast ist, ist BVB-Legende Roman Weidenfeller. Und der hat ebenfalls nur ein Länderspiel in Dortmund machen dürfen. Naja, also machen. Also er sitzt bei einem Länderspiel im Westfalenstadion auf der Bank und ist Teil des Kaders. Und witzigerweise ist es genau dieses Spiel, was wir gerade schon erwähnt haben, in dem Marco sich verletzt. Das Spiel gegen Schottland.
Ich selbst war auch mal Part davon, dass hier die Nationalmannschaft zu Gast war und wir gegen Schottland gespielt haben. Und das war auch ein wichtiges Spiel. Die Stimmung hier im Signal Iduna Park oder in der Europameisterschaft heißt es Steiner Dortmunder Stadion, die ist außergewöhnlich. Und jeder einzelne Topspieler, das habe ich vor kurzem auch gesagt, will unbedingt hier in diesem Stadion spielen und will unbedingt hier fit sein.
Könnt ihr euch eigentlich noch an die erste Folge unseres Podcasts erinnern? Da sind wir ja im Schnelldurchlauf durch die Geschichte des Dortmunder Stadions geflogen, wie es gebaut und ausgebaut wird. In der Folge haben wir euch unter anderem auch erzählt, dass das Westfalenstadion am 2. April 1974 mit den Spielen Waltrop gegen Mengede und Dortmund gegen Schalke eingeweiht wird. Am 17. April, also nur gute 2 Wochen später, findet die offizielle Eröffnung statt. Mit einem Länderspiel. Deutschland gegen Ungarn. Deutschland gewinnt das Spiel durch Tore von Wimmer, Hölzenbein, Kremers und einem doppelten Gerd Müller mit 5:0. Ein total wichtiges Spiel für die Stadt Dortmund, da es als gelungene Generalprobe in der Außendarstellung taugt. Der Ablauf klappt reibungslos und das sportliche Ergebnis passt obendrein auch noch. Was für eine Werbung für das neue Stadion. Übrigens verliert Bundestrainer Helmut Schön schon deutlich vor dem Spiel sehr schmeichelnde Worte zum Stadion, als er es das erste Mal sieht und betritt. Das wissen wir übrigens durch Herrn Kolbe, der bei dem Besuch von Helmut Schön im Westfalenstadion dabei ist.
Dann hatten wir also unser wunderbares Erlebnis mit Helmut Schön, als er hierher kam mit der Nationalmannschaft.
Vielleicht können Sie noch mal zitieren, was er gesagt
hat. Er stand hier und sagte, dieses Stadion wird auf der Welt nur durch das Aztekenstadion in Mexico City übertroffen. Und ich stand daneben als Öffentlichkeitsarbeiter der Stadt Dortmund und hatte meinen Bleistift gezückt und schrieb dieses Zitat mit.
Ja, das Stadion begeistert, schon seit seiner Eröffnung 1974. Über den deutschen WM-Sieg 1974 haben wir aber auch schon relativ ausführlich in Folge 1 gesprochen. Deswegen überspringen wir das und reisen lieber zu dem Sommer, der für uns alle das wirkliche Sommermärchen ist, 2006. Die Fußballwelt ist für 4 Wochen in Deutschland zu Hause. Die Bundesrepublik ist Austragungsort der WM. Ein ganzes Land steht Kopf. Denn das Turnier soll einiges verändern. Es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien, die belegen, dass die WM das wichtigste Ereignis der 2000er für die deutsche Gesellschaft ist. Fußball verbindet eben, in dem Fall ein ganzes Land. Und Dortmund ist mittendrin. Mal wieder als WM-Stadt, aber auch mit seinen Spielern. Vor allem mit einem jungen Mann, den damals noch gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Es geht natürlich um David Odonkor. Mit ihm habe ich mich getroffen, um über genau diesen Sommer zu sprechen. Ein Thema, das wir in unserem Podcast noch gar nicht so abgedeckt haben, ist das Thema Länderspiele in Dortmund. Es gab einige, natürlich eines, was dir wahrscheinlich sofort einfällt, ne?
Ja, auf jeden Fall. 2006 gegen Polen.
Macht mal kurz die Augen zu. Na, seht ihr es? Hört ihr es? Odonkor auf Möbel.
Jetzt vielleicht noch einmal. Odonkor. Und jetzt ist es da! Oliver Neuwirl und das ist
Aber stopp. Lasst uns erstmal von vorne anfangen. Also, David empfängt mich bei sich zu Hause. Super schöne Wohnung. Er ist super entspannt und angenehm. Und schnell kommen wir ins Gespräch und reden darüber, wie David 2006 überhaupt bei der Nationalmannschaft gelandet ist.
Du bist dann von Jürgen Klinsmann, das hatte ich ehrlich gesagt auch so gar nicht mehr auf dem Schirm, relativ kurz vor der WM erst das erste Mal nominiert worden. Kannst du dich noch an den Tag erinnern?
Ja, ich kann mich sehr gut an den Tag erinnern, weil ich, da habe ich noch in Bielefeld gelebt, war an der Kaffeemaschine und wollte mir einen Kaffee machen. Und Horst Rubisch hatte mich angerufen und ich denke, okay, das ist wie mein Vater, weil ich den wirklich jahrelang bei der Nationalmannschaft hatte und dachte mir so, warum ruft denn jetzt Herr Rubisch mich an? Und bin drangegangen, haben dann gesprochen und er meinte ja, dass ich bei der U21 EM nicht dabei wäre. Und dann dachte ich nur so, warum, weshalb? Ich habe doch eine gute Saison gespielt bei Dortmund, auch in der Nationalmannschaft. Da habe ich ihm gesagt, warum? Ja, weil du bei der Heim-WM dabei bist. Und da war ich erstmal sprachlos und konnte erstmal nichts sagen. Und dann meinte er, der Klinsi würde ich gleich anrufen. Und eine Minute später hat er mich angerufen.
Zu diesem Zeitpunkt ist David 22 Jahre alt und steht beim BVB unter Vertrag. Unter Bert van Marwijk spielt er in Dortmund eine wichtige Rolle, macht in der Saison 33 von 34 möglichen Ligaspielen. Als Goalgetter glänzt er dabei nicht gerade. Nur ein Ligatreffer gelingt ihm, dazu 5 Torvorlagen. Die FAZ titelt der Hochgeschwindigkeitsfußballer. Odonkor sei kein Torjäger, aber ein guter Vorbereiter. Mit Bert van Marwijk hat er beim BVB einen ruhigen, besonnenen Unterstützer. Dann kommt er zur Nationalmannschaft.
Wie war es dann, unter Jürgen Klinsmann zu trainieren? Ist ja wirklich ein komplett anderer Typ, ne?
Ja, Jürgen ist einer, der wirklich sehr agil ist, der eine mega gute Ansprache hat, der dich wirklich pushen kann, der aber auch im Training dich nochmal auf ein anderes Level bringen kann. Und Jogi und Klinsi haben wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ich als junger Spieler, ich war 22 Jahre 2006 und habe das super miterlebt, wie die älteren Spieler, aber auch wie die jungen Spieler einfach gehört haben, wie die das umgesetzt haben, was der Trainer gesagt hat. Und das musst du auch. Und wenn du schon das Trikot von Deutschland trägst, dann musst du dich nochmal beflügeln. Und so war das bei mir im Training wie auch in den Spielen.
Jürgen Klinsmann ist ein Fußballrevolutionär. Er versucht, den deutschen Fußball zu verändern, auf ein ganz neues Level zu heben. Dafür wird er am Anfang belächelt. Seine Spieler stehen aber hinter ihm, so auch David. Aber bevor wir jetzt wirklich endgültig in das Sommermärchen eintauchen, brauchen wir noch einen Schnipsel Vorgeschichte. Der deutsche Fußball gilt vor dem Sommer 2006 als absolut unattraktiv. Beinhart Profis wie Wörns, Nowotny und Jeremies prägen den Fußball, während in Italien, Frankreich oder Brasilien Fußball gezaubert wird. Deswegen leitet Klinsmann einen Umbruch ein. Er setzt auf junge Spieler wie Schweinsteiger, Klose oder ihn hier.
Ja, erstmal von meiner Seite Gratulation. 50 Jahre Westfalenstadion. Immer tolle Atmosphäre, immer schöne Bilder und immer toll da zu spielen. Oder die ganzen Bilder oder sogar Spiele vom TV zu sehen.
Ja, neben David habe ich mich auch mit Lukas Podolski getroffen, um über das Sommermärchen 2006 zu reden. Mit Poldi spreche ich auch nochmal über die Stimmung vor der Weltmeisterschaft, denn ja, die ist zu diesem Zeitpunkt ausbaufähig. Die Nationalmannschaft verliert Anfang 2006 ein Testspiel gegen Italien mit 1:4 und steht brutal in der Kritik.
So, das war's. Und es war teilweise grauenhaft. Die Abwehr wackelt, alle drei Stürmer der Italiener trafen. Auch das Mittelfeld und der Angriff waren heute überfordert. In der Organisation, in der Defensivarbeit, aber auch in der grundsätzlichen Einstellung. Es wird jetzt Kritik hageln und die ist auch berechtigt.
Ein Desaster für die Heim-WM wird von der Presse prognostiziert. Allerdings gewinnt die Nationalmannschaft im März 2006 dann auch ein Testspiel gegen die USA. Deutlich mit 4:1 und das im Dortmunder Stadion.
Die Mannschaft wurde verjüngt, neue Spieler kamen dazu und so weiter. Und klar, da kam das Spiel in Italien, da kann mich dort noch dran erinnern. Die Bild-Zeitung hat uns das, glaube ich, als flaschenleer, glaube ich, abgebildet in der Startelf. Oder als Pizza, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, und dann kam dieses Testspiel, was immer super ist, wenn man das Testspiel vor einer EM gewinnt und auch dann so gewinnt.
Für viele ist die DFB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft eine absolute Wundertüte. Keiner weiß so richtig, was von der Mannschaft wirklich zu erwarten ist. Doch die Nationalelf überzeugt. Zum Auftakt schlägt Deutschland Costa Rica mit 4:2.
Ja, und dann kam natürlich das erste Spiel gegen Costa Rica, damals in München. Und dann hat der Hype so ein bisschen angefangen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, immer, wenn man bei einer Heim-EM mit einem Sieg und dann auch so dominant startet, das ist immer ein Riesenplus, weil dann die Euphorie, die Fans, die Leute wieder dran glauben und man von dieser negativen Grundeinstellung von uns Deutschen mal wegkommt. Immer dieses Meckern, immer dieses Schlechtreden, immer dieses Negative suchen.
Euphorie und Fans stärken der Nationalmannschaft den Rücken. Der Auftaktsieg gibt der Mannschaft absoluten Schwung. Die Unterstützung ist im ganzen Land zu spüren.
Ja, auf jeden Fall. Also man hat es ja gemerkt mit dem Start, mit dem ersten Sieg. Dann unser Hotel war ja in Berlin, jetzt nicht irgendwo in der Walachei, sondern auch relativ zugänglich. Und man hat dann immer wieder gespürt, als wir mit dem Bus zum Training gefahren sind, vor dem Hotel waren Fans, Medien haben angefangen, positiv zu berichten und so weiter. Und da hat sich einfach so eine Familie entwickelt zwischen Mannschaft, zwischen Fans, zwischen den Leuten da draußen vor dem Fernseher. Und alle waren plötzlich Fan der Nationalmannschaft.
Im zweiten Gruppenspiel geht es gegen Polen. In Dortmund vor 65.000 Zuschauern. Zu dieser Zeit die maximale Kapazität bei internationalen Spielen. Stehplätze sind nämlich verboten. Mit einem Sieg gegen Polen ist ein deutsches Weiterkommen so gut wie sicher. Doch die Mannschaft tut sich schwer, beißt sich an der polnischen Defensive die Zähne aus. Lange bleibt es torlos. Die polnische Sturmhoffnung ist an diesem Abend übrigens für viele Dortmunder ein vertrautes Gesicht, Ebi Smolarek. Der Stürmer steht zu diesem Zeitpunkt auch bei der Borussia unter Vertrag, wird damals zweimal polnischer Fußballer des Jahres. David Odonko wiederum, der deutsche Dortmund-Star, wenn man so möchte, läuft sich an der Seitenlinie warm und wartet auf seine Chance.
Ja, es war für mich als Dortmunder Junge, ist es immer was Schönes, wenn du in dem Stadion eingelaufen bist. Und an den Tag dachte ich nur so, geil, du spielst ja zu Hause, kennst das Stadion, kennst jede Ecke und hast das Trikot von der Nationalmannschaft an. Ob man wirklich spielt oder nicht, das muss der Trainer am Ende entscheiden. Aber ich habe mich immer darauf eingestellt, auch wenn ich nur meine 5 Minuten bekomme, werde ich meine Schnelligkeit einbauen, werde ich meine Flanken, zum Mann bringen und versuche das einfach umzusetzen.
Auch weiter in der zweiten Hälfte der Partie fehlt Deutschland die Idee, ein Tor gegen den polnischen Abwehrbeton zu erzielen. Deswegen wechselt Klinsmann in der 63. Spielminute offensiv. Außenverteidiger Arne Friedrich verlässt den Platz und für ihn kommt Klinsys Ass im Ärmel, David Odonko.
War das denn Jogi Löw, der zu dir gesagt hat, komm, also du wirst ja irgendwie gerufen, ne? Also du machst dich ja warm an der Seitenlinie und irgendjemand gibt dir ja dann das Signal, ne?
Ich weiß gar nicht, wer mich gerufen hat, aber ich weiß noch, wie ich mich dann umgezogen habe und Jürgen Klinsmann hatte mich dann arm genommen und hat gesagt, David, bring einfach deine Qualität auf den Platz, deine Schnelligkeit, dein Flankenspiel und dann werden wir das Spiel gewinnen.
Und Donker beackert den rechten Flügel und Deutschland drückt auf das Führungstor. Erst in der Nachspielzeit hat Bernd Schneider Schnicks genannt, also der weiße Brasilianer, eine wirklich gute Idee.
Ich bin dafür dankbar, dass die Situation so gekommen ist, die Bernd Schneider, sage ich jetzt mal, gesehen hat, dass ich auch 2-3 Meter entgegengekommen bin, habe den Gegner mitgezogen und dahinter war mega viel Platz und er hat den Ball wirklich sehr, sehr gut reingechippt, was ja wirklich, wer Bernd Schneider kennt, der in Leverkusen gespielt hat, der hat ja wirklich einen feinen Fuß, das ist wirklich...
Wer weiß, wo er sich hinhält.
Ja, und im Training die gleichen Situationen gehabt. Und das hat jetzt mega gut hingehauen. Und so konnte ich halt den Gegenspieler wegziehen, also mitziehen. Und dass dahinter Platz ist. Und die Situation war einfach perfekt. Der Ball ist, glaube ich, zweimal aufgetitscht. Und ich habe ihn dann mit der Innenseite reingeschlagen, wo natürlich Olli Neuville stand, der da reingegrätscht ist. Und ja, das ist einfach ein mega schönes Gefühl, wenn man die Szene noch vor Augen hat, aber auch wie die Zuschauer danach, sag ich jetzt mal, gejubelt haben. Und ja, das vergisst man nicht. Und das werde ich auch nie in meinem Leben vergessen.
Die Lautstärke war auch krass im Stadion, ne?
Die Lautstärke, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, das ist wie eine Bombe eingeschlagen.
Jetzt vielleicht noch einmal Odonkor. Und jetzt ist es da! Oliver Neuville, und das ist hochverdient fürs deutsche Team. In der ersten Minute der Nachspielzeit, und hier spielen sich unglaubliche Szenen ab. Unten auf der deutschen Bank, oben auf den Rängen.
In dem Moment war das einfach so, ich bin einfach zur Trainerbank hingesprintet und habe einen Diver gemacht. Gerald Asamoah hat mir fast die Hand kaputt getreten mit seinem Fußballschuh. Und dann einfach alle drauf und haben sich gefreut, Gänsehaut pur.
Ein brutal wichtiges Tor, denn durch den Sieg gegen Polen ist das Weiterkommen nun nur noch Formsache. Deutschland schlägt auch Ecuador im dritten Gruppenspiel mit 3:0 und zieht ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein. Dort schlägt Deutschland Schweden und kegelt nach einem spektakulären Viertelfinale auch Argentinien aus dem Turnier.
Ist Deutschland im Halbfinale? Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn! Du hast ihn! Deutschland steht im Halbfinale!
Für das Halbfinale geht es dann zurück an den Ort, an dem David Odonkor noch vor wenigen Tagen den Last-Minute-Treffer gegen Polen vorbereitet hat. Zurück nach Dortmund. Ausgerechnet gegen Italien. Also ausgerechnet gegen die Mannschaft, gegen die sich Deutschland noch vor der WM in einem Testspiel so blamiert hat. Und es wird eine absolute Nervenschlacht. Eine Nervenschlacht, bei der die Italiener in der Verlängerung die Oberhand behalten. Dank Grosso. Fabio Grosso.
Messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, Pirlo, Grosso, Grosso,
Deutschland scheidet aus mit einem 2:0 in der Verlängerung. In einem hochdramatischen Spiel, so kurz vor dem Finale, tja, ein Stich ins Herz.
Ja, schon, aber ich sehe das halt auch positiv, weil vor dem Turnier keiner mit uns gerechnet hat. Klar, wenn man ins Halbfinale kommt, will man auch ins Finale. Aber ich denke trotzdem, dieses Spiel, ja, wenn man die Italiener sieht, die Mannschaft, wer da alles auf dem Platz stand und wir quasi als neu formierte deutsche Mannschaft, so die neue Generation, dann haben wir schon ein sehr gutes Spiel gemacht. Und am Ende entscheiden dann halt Fehler und Tagesform und andere Dinge. Und da waren die Italiener einfach besser an dem Tag. Aber war jetzt nicht so, dass wir uns da schämen müssen für dieses Spiel.
Ja, und natürlich hat der Prinz recht. Deutschland liefert bei dieser WM einfach ab, sichert sich sogar noch Platz 3. Aber vor allem die Gunst der Menschen, denn Deutschland wird fußballverrückt und hat auch Lust, sich begeistern zu lassen. Und die WM 2006, das gehört auch zur Wahrheit dazu, bringt eine neue goldene Generation mit sich. Schweini, Klose und Poldi. Alles Spieler, die die Nationalmannschaft 8 Jahre später in Brasilien als Leader zur Weltmeisterschaft führen. Die WM 2006, ein Sommermärchen, das viele 2000er-Kids zu Fußballfans macht. Viele auch zu Fans von Borussia Dortmund. Einerseits wegen des Stadions, das auf internationaler Bildfläche mal wieder die Massen begeistert. Andererseits aber auch wegen Flügelflitzer Odonkor. Er wird zum absoluten Fanliebling und die Zuschauer sind heiß darauf, ihn in Schwarz-Gelb durch den Signal Iduna Park flitzen zu sehen. Dazu kommt es allerdings in seiner Profizeit nie wieder.
Hätte ich die WM nicht, wäre ich dann bei Borussia Dortmund geblieben, wüsste ich nicht, was mit mir passiert, ob ich nochmal einen 3-Jahres-Vertrag bekomme oder nicht bei Dortmund oder spiele ich nicht. Und so bin ich dann zu Betis Sevilla gewechselt, was wirklich für mich ein mega schönes Gefühl war, weil ich einfach gegen die besten Fußballer der Welt gespielt habe. Aber trotzdem darf man eins nicht vergessen, ich wäre schon gerne bei Dortmund geblieben, aber der Verein musste mich verkaufen, weil die das Geld gebraucht haben. Und so kann ich auf den Verein nicht böse sein. War ich jahrelang, wenn ich offen und ehrlich bin, weil ich Zorg nicht verstanden habe. Weil er mich ins Büro geholt hat, hat gesagt, David, du hast keine Chance mehr hier in dem Verein. Und ich dachte nur so, ich habe doch eine gute WM gespielt, habe 33 Spiele von 34 gemacht. Und nachhinein habe ich es verstanden, warum er das gesagt hat. Und ich habe ihn vor 2 Jahren getroffen und verstehen uns heute noch gut und bin auch nicht sauer oder enttäuscht oder so. Aber wenn man schon das Trikot von Dortmund jahrelang getragen hat, hätte ich das schon noch ein paar Jahre getragen. Und aber so darf ich es heute weiterhin tragen, aber auf einer anderen Art und Weise.
Ja, vielleicht erinnert ihr euch ja, in der ersten Folge unserer Podcast-Reihe haben wir über die Fast-Insolvenz vom BVB gesprochen. Im Jahr 2005 steht der BVB wirklich so kurz davor, alles zu verlieren. Der Verein rast auf das Ende zu, wie Aki Watzke uns sagt. Und ist eben ein Jahr später im WM-Sommer 2006 dabei, wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und eine davon ist eben Odonkor, der die Vereine mit seinen Leistungen anlockt, abzugeben. Aber das beschreibt es eigentlich ganz gut, ne? Tolle WM, Joker-Einsätze, die Torvorbereitung im eigenen Stadion und dann die Heimkehr, die keine ist, sondern vielmehr ein Kofferpacken für Sevilla. Fußball kann oft romantisch sein, eine Romanze ist er deswegen aber nicht. Er ist immer auch Geschäft. Es gibt aber Momente, in denen man eigentlich gar nicht glauben kann, dass unser Fußball gerade nur ein großes Business ist. Es sind diese kleinen Mosaiksteinchen, die immer wieder aufblitzen. Wie an einem Mittwochabend im März 2017. Die Nationalmannschaft gastiert mal wieder für ein Länderspiel in Dortmund und der Gegner heißt England. Offiziell ist das Ganze ein Freundschaftsspiel, inoffiziell ist es viel mehr als das. Denn heute wird eine Ikone verabschiedet. Lukas Podolski wird gegen England nämlich sein letztes Länderspiel absolvieren und das nach einer fantastischen Karriere. 130 Länderspiele, 49 Tore, dazu Weltmeister 2014. Tja, wie soll man es anders sagen? Eine vollkommene Karriere.
Darum habe ich jetzt auch wegen dem Spiel eine besondere Beziehung zu diesem Stadion. Weil da waren gefühlt 20.000, 25.000 Kölner im Stadion. Und einfach herrlich.
Poldis Freunde sind da, alles bereit, dem Prinzen die letzte Ehre zu erweisen. Doch ganz ehrlich, so richtig melancholische Abschiedsstimmung kommt erstmal überhaupt nicht auf. Das Spiel ist echt ermüdend, Deutschland erschreckend schwach. Individuelle Fehler überschatten Poldis letztes Länderspiel. So bleibt es lange torlos. Erst in der zweiten Halbzeit wird Deutschland aktiver. Tja, und in der 69. Spielminute nimmt sich der Prinz dann ein Herz.
Gut gespielt. Podolski! Nein! Das glaube ich nicht! Das glaube ich nicht! Sensationell! Ein wunderbarer Treffer!
Unfassbar. In seinem allerletzten Spiel nimmt Poldi aus gut 25 Metern Maß und klatscht den Ball ins Tor vor der Südtribüne. Was dann passiert, ist pure Eskalation.
Ja, was will man mehr? Also man spielt gegen England, Länderspiel, man gewinnt 1-0 und ich schieße dann noch so ein Tor. Ich glaube, besser kann man eine Story nicht schreiben. Und dann noch in diesem Stadion, nicht weit weg von der Heimat. Und ja, was soll ich sagen? Also einfach geil.
Da wären wir wieder beim Thema Fußballromantik oder wie Poldi es eben sagt, besser kann man eine Story nicht schreiben. Podolski erzielt an diesem Abend übrigens sein 12. Tor des Monats. Wow, keiner gewinnt die Sportschau-Kategorie häufiger als er. Übrigens ist es nicht Poldis letztes Tor des Monats. 2022 erzielt er sein 13. und letztes für den polnischen Club Zabrze. Sein Abschiedstor in Dortmund, dieser Hammer gegen England, wird sogar zum Tor des Jahres gewählt. Der perfekte Abschied aus dem schönsten Stadion der Welt. Das gilt aber im Übrigen nicht nur für Poldi, sondern auch für uns, denn wir bewegen uns gerade auf das Ende dieser Podcast-Staffel zu. Mit dieser letzten Folge wollen wir euch nochmal heiß machen auf diesen geilen EM-Sommer, der vor uns steht. Im Signal Iduna Park, aber natürlich auch überall sonst in Deutschland. Bevor wir uns so ganz aus diesem Podcast verabschieden, habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Ich habe nämlich all unseren Interviewgästen eine ganz bestimmte Frage gestellt.
Wir stellen eine Frage allen Menschen, die in diesem Podcast zu Wort kommen. Das ist immer die letzte Frage. Die ist ziemlich tricky. Glaubst du, dieses Stadion wird es so, wie es jetzt da steht, in 50 Jahren auch noch so geben? Genau in der Funktion, alle zwei Wochen Heimspiel.
Und die Antworten darauf fallen echt unterschiedlich aus. Wir haben euch mal ein kleines Best-of zusammengeschnitten.
Dass das Stadion auf jeden Fall da bleiben wird und dass einfach drumherum einfach die Infrastruktur einfach ein bisschen besser geplant ist.
Vielleicht reißt man es in 50 Jahren ab und baut ein neues.
Wenn der Fußball so weiterhin so bleibt und dass der Verein auch entscheiden darf, wo das Geld hingeht, dann wird das Stadion auch so in 50 Jahren an dem Platz stehen.
In noch 50 Jahren werden wir den Zustand so nicht erhalten können, aber der Standort wird sicherlich so bleiben und das Gerüst wird auch so bleiben. Innen werden wir sicherlich irgendwann mal ein bisschen was Neues machen müssen, das auch da.
Ja, ich weiß natürlich nicht, wie die Bauweise, ob der Beton jetzt noch 50 Jahre hält, das kann ich nicht sagen.
Das weiß ich auch nicht.
So, das war's tatsächlich. Und damit habe ich das Schlusswort. Keine Angst, das wird jetzt kein großes Plädoyer. Aber ich will mich trotzdem nochmal ganz schnell bedanken. Vor allem bei meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die ich über die 5 Folgen in diesem Podcast begrüßen durfte. Aber auch bei denen, mit denen ich gesprochen habe, die nicht in diesem Podcast erschienen sind. Ja, dieses Format hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet und ich hoffe natürlich, dass es euch damit ähnlich geht. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja schon ganz bald wieder. Und noch eine Sache ganz zum Schluss. Happy Birthday, schönstes Stadion der Welt. Auf 50 weitere Jahre und dann noch viele, viele mehr. Macht's gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigung in eurer Podcast-App, lasst eine Bewertung da und empfiehlt sie gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und Borussia Dortmund. Host Matthias Esch, Autor Luca Beckmann, Redaktion Matthias Esch und Luca Beckmann, Audioproduktion Lukas Wenske und Hardy Haufe.